Herr, dass dein Wort uns transformiert. In Jesu Namen habe ich gebetet. Danke, Jesus. Amen. Johanna hat es schon gesagt, wir haben einen Tausch gemacht. Statt der letzten Predigtreihe oder dem letzten Teil der Predigtreihe Johannes haben wir ihn verschoben, weil Elisabeth liebte das Johannesevangelium. Und wir tauschen den ersten Teil der Predigtreihe von nächster Woche auf heute. Wir werden heute mit dem Psalmen beginnen und ich möchte mit uns lesen aus dem Psalm 22, die Verse 2 und 3. Und das ist Gottes Wort. So spricht der Heilige Geist durch David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Schreiens. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Wir haben diese Predigtreihe überschrieben, die Psalmen beten zusammen mit Jesus. Es ist aus der historischen Erkenntnis gekommen, dass Jesus als Jude, als Jesus, als der die Bar Mitzwa gemacht hat, dass er wie alle Juden die Psalmen auswendig konnte. Ich habe dann mal, leider ist das ja für die Frauen nicht möglich, Bruder Michel zu der linken Teil der Klagemauer entführt. Dort gehe ich, wenn ich in Jerusalem bin, immer sehr früh morgens hin und dort beten die Menschen schon früh am Morgen, aber 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und dort links davon ist dieser kleine Keller, wo die Juden auswendig Gottes Wort beten, vor allen Dingen die Psalmen. Ich hatte das große Vorrecht, Gemeinde lebendig zu erleben in den letzten Wochen. Johanna hat es schon angedeutet, wir hatten 3 Menschen, geliebte Menschen, die heimgegangen sind. Da war einmal die Schwester Valentina, die Tochter von Schwester Lucia. Es war am letzten Abend unserer Fasten- und Gebetswoche, klingelte bei mir das Telefon und die Schwester war dran und sagte: Pastor Mario, komm bitte. Valentina hat schon das Bewusstsein verloren, sie wird in den nächsten Stunden sterben. Könntest du bitte kommen und beten? Und wir haben hier unsere letzte Gebetsveranstaltung gehabt von der Fasten- und Gebetswoche und Punkt 20 Uhr haben wir gebetet für Valentina. Und ich kam in die Intensivstation und vor mir war die Schwester nicht mehr weinend und sagte: Pastor Mario, Punkt 20 Uhr ist sie aufgewacht. Ich bin in die Intensivstation zu Schwester Valentina. Sie hat mich erkannt. Hallo Pastor Mario, schön, dass du kommst. Und wir haben zusammen gebetet. Wir haben zusammen sie gesalbt. Wir haben das Wort Gottes gebetet, natürlich auch die Psalmen. Und sie hat immer wieder Amen gesagt. Am nächsten Nachmittag, am nächsten Tag ist sie mit ihrem Sohn, in der Gegenwart ihres Sohnes, ist sie heimgegangen. Wir als Christen, wir sterben nicht, wir gehen nach Hause. Amen. Aber vorher musste sie nochmal zur Tankstelle, musste sie nochmal eine Begegnung mit Jesus haben. Wir haben gesprochen heute über Herrn Larussi. Herr Larussi ist ein guter Freund von Bruder Michel. Er ist Muslim, viele, viele Probleme, war sehr, sehr krank. Und Bruder Michel durfte ihn kurz vor seinem Heimgang zu Jesus führen. Und er ist dann heimgegangen, als wir in Israel waren. Und Elisabeth ist an dem ersten Sonntag, wo wir in Israel waren, ist sie dann heimgegangen. Ich durfte Elisabeth über lange Zeit und Peter auch begleiten. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich für Elisabeth gebetet habe, und wie gesagt an der Klagemauer, letztes Jahr hat Gott mir das aufs Herz gelegt, lerne die Psalmen auswendig beten, habe ich natürlich auch mit ihr die Psalmen gebetet. Und was mir aufgefallen ist, Elisabeth kannte die Psalmen auch auswendig und sie hat sie gebetet. Deswegen ist mir es heute ein Vorrecht, auch gerade in dem Hintergrund von Elisabeths Leidenschaft. Trotz ihres Leides war sie eine leidenschaftliche Beterin und sie betete gerne die Psalmen. In diesen 2 Versen, und gebe ich jetzt schon mal so die Preview, dann können wir eigentlich schon nach Hause gehen, sind 2 Dinge einfach klar geworden. Jesus hat selbst in seinem tiefsten Schmerz, selbst in der Gottverlassenheit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn Jesus war ja ganzer Gott, dem Geist nach, aber er war auch ganzer Mensch, der Seele und dem Leib nach, hat er den tiefsten Schmerz, den ein Mensch erleben kann, auch erlebt. Das ist die erste Botschaft. Aber er hat das nicht nur in einer Hoffnungslosigkeit geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern er hat diesen Psalm 22 gebetet. Jesus hat jedes Gefühl des Schmerzes, der Hoffnungslosigkeit mit Gebet begleitet. Das ist das Erste, was wir lernen können aus diesen zwei Versen. Das Zweite ist, dass dieses Gebet, was Jesus gebetet hat, ist von Jesus aus gesehen, von der Entfernung aus, 1000 Jahre alt. David hat diesen Psalm gebetet und geschrieben, 1000 Jahre bevor Jesus diese Worte am Kreuz starb, am Kreuz sprach. Und es gibt einen Verteidiger der Bibel, einen Apologet, so sagt man das, sein Name ist Ralph Mancaster. Er war ein Philosoph und ein Bibelhasser und er wollte ein Buch schreiben aufgrund vom Psalm 22, warum die Bibel historisch nicht korrekt ist. Und während er Psalm 22 studiert hat und historisch belegt hat und beleuchtet hat, ist er zum Glauben an Jesus Christus gekommen und hat gesagt, in diesem Psalm wird die Kreuzigung Jesu so detailliert beschrieben, das konnte David nicht wissen, weil die Kreuzigungsmethode erst 600 Jahre nach David eingeführt worden ist von den Römern. Und er sagte, das konnte nur der Heilige Geist voraussagen. Das heißt, das ist die zweite Lektion, die wir lernen. Wir können wie Jesus in unserem Leid beten und wir können erkennen, Gott weiß schon im Voraus jede Tiefe, jedes Tal, durch das wir gehen. Jetzt können wir eigentlich schon Abend sagen und nach Hause gehen. Gott ist in Kontrolle. Aber wir wollen ein bisschen tiefer gehen, obwohl meine Zeit ist schon fortgeschritten. Ich versuche es trotzdem, alles, was auf meinem Herz, was Gott auf mein Herz gelegt hat, mit euch zu teilen. Wir machen gerade als Leiter im Online-Kurs machen wir ein Curriculum, das heißt Leitung und Weisheit. Wir haben uns darauf auf die Sprüche, das ist auch ein Buch der Bibel im Alten Testament, konzentriert. Die Sprüche sind geschrieben von dem damals klügsten Mann der ganzen Erde, von Salomo. Die Sprüche adressieren sehr stark den Verstand des Menschen. Wenn jemand meint, die Bibel ist nur ein mystisches oder ein fern des Verstandes geschriebenes Buch, der irrt. Die Sprüche sind messerscharfe Logik, aber auch lebendige Weisheit, wie man sein Leben klug führen kann. Während die Sprüche deinen Verstand ansprechen, sprechen die Psalmen deine Gefühle an. Die Psalmen sind hochemotional. Und während ich das sage, ist es schon falsch, was ich sage, weil die Psalmen sprechen nicht, die Psalmen werden gesungen. Die Psalmen sind die Lieder von Jesus. Die Psalmen wurden auch von Jesus gesungen und er war wie jeder andere Jude, konnte wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich alle 150 Psalmen auswendig. Als ich mit Bruder Michel dort war an der Klagemauer, war er tief beeindruckt, mit welcher Intensität die Juden schreien, tanzen, jubeln, beten. Und ich kann leider nur 20 Psalme bisher auswendig. Jesus kannte alle 150. Es gibt einen Theologen, der sagt, dass Jesus beim Pessachmahl das große Hallel gesungen hat, beim Pessachmahl. Das sind die Psalmen 113 bis 118. Psalmen sind eine Medizin für unser Herz, sind hochemotional und werden gesungen. Warum gesungen? Weil Musik eine große und starke Kraft hat. Im Psalm 22, da dirigiert sogar David und legt fest, nach welcher Melodie dieser Leidenspsalm gesungen werden wird. Nämlich nach der Hirschkuh. Das Lied kennt ihr, ne? Das ist schon seit Jahrtausenden in den Charts von Radio Bonn-Rhein-Sieg, nicht wahr? Nicht wahr? Wir wissen heute nicht mehr, wie die Melodie von der Hirschkuh geht, aber damals war das ein Hit. Ne? Im Psalm 46, Vers 1, da wird hier angewiesen, dem Chorleiter, ein Psalm wurde einem Chorleiter geschrieben. Es war nicht eine theologisch-intellektuelle Abhandlung. Psalmen werden gesungen, und zwar von den Söhnen Korachs. Das waren Familien, die hatten nur einen Lebensmittelpunkt, das war Musik, das waren Zittern, das waren Pauken, alles mögliche, Zimbeln und so weiter. Und da steht auch, nach welcher Melodie, und zwar nach der bekannten Melodie nach Alamot. Ne? Kennt ihr auch diesen Supersong von vor 3000 Jahren? Nicht wahr? Das waren Melodien, die waren für alle bekannt. Luther hat das auch gemacht. Mit seinen Liedern, die er gedichtet hat. Dann hat er zum Beispiel, ein feste Burg ist unser Gott. Das waren Kneipen. Ein Gassenhauer, ne? Das haben alle Leute in der Kneipe gegrölt. Ne? Dann kamen sie in die Kirche und Martin Luther hat ihr Kneipenlied entkernt von all den gottlosen Inhalten und hat dann geistliche Inhalte gebrüllt in der Kirche. Wow! Warum hat er das gemacht? Er hat es gemacht, weil er wusste, Musik hat eine große Kraft, unsere Gefühle anzusprechen, unsere Gefühle zu beeinflussen. Psalmen haben eine große Vollmacht. David wusste das. 1. Samuel 16, Vers 23 dient er dem dämonenbesessenen König Saul, der von einem Geist der Furcht besessen war. David kam mit seiner Zither, mit seiner Harfe und hat dort gespielt, die Psalmen gesungen und die Dämonen sind gewichen. Ja, das haben wir nirgendwo im Alten Testament. Jesus ist der Erste, der Dämonen austreibt. Amen. Weil Jesus die Vollmacht hat, das zu tun. Im Alten Testament gab es nur eine Medizin für Dämonenbesessenheit, das war Steinigung. Ne? Da warst du geheilt hinterher von den Dämonen. Aber David, durch die Kraft der Musik, durch die Kraft der Psalmen, der Dämon wich eine Zeit. Was für eine Kraft ist in den Psalmen, wenn sie gesungen werden. David wusste von der Macht, von der spirituellen Macht des Gottesdienstes, wenn er mit Psalmen gesungen wurde. In 1. Chroniker 25 heißt es, er befahl den Söhnen Asaph, das war auch so eine Musikerfamilie, Musik war bei ihnen das Zentrum, und dann weist er sie an, während des Spielens zu weissagen. Was ist Weissagen? Heißt, geisterfüllt zu spielen. Das heißt, David wusste um das Geheimnis des Gesangs im Gottesdienst, was für eine geistliche Vollmacht darin liegt. Und am vorletzten Tag waren wir auf den Golanhöhen. Das war da an der Grenze von Syrien und von Jordanien. Und da waren wir beim ehemaligen IDF-Soldaten, der auch geisterfüllter Christ ist, und hat gesagt, der 7. Oktober mit all seinem Horror, mit all seinem Brutalität und Terror war ein Tag des Wunders, weil die Hezbollah im Norden von Libanon hatte fünfmal so viel Tunnel, fünfmal so groß, zehnmal so bessere Armee, und es war eigentlich geplant, dass beide sowohl von Gaza als auch vom Libanon losschlugen. Sie waren gerüstet, sie waren vorbereitet, sie waren strategisch dafür gerüstet, aber sie haben nicht losgeschlagen. Bis heute ein Geheimnis, dass Israel am schwärzesten Tag seiner Geschichte bewahrt wurde. Und David war sich dieser Macht bewusst, dass wenn wir Gott anbeten mit Gesängen, mit Psalmen, welche Vollmacht das hat in unserem Leben. Der Ururenkel von David, der König Josaphat, wusste um dieses Geheimnis, der Vollmacht, der Kraft, wenn wir Gebete singen. Im 2. Chroniker 20, 21 und 22 macht er etwas total Unlogisches. Er ist im größten Krieg seines Lebens gegen eine militärische Übermacht. Und vor den Frontlinien dieser bis an die Zähne bewaffneten Armee stellt er das Lobpreisteam. Amen. Preis dem Herrn. Nico, das wäre doch mal was, nicht wahr? Also das ist eigentlich absolut strategisch unlogisch, aber er wusste um die Vollmacht des Gebets, wenn es gesungen wird. Paulus wusste von dieser Kraft der gesungenen Psalmen. In Epheser 5, Verse 17 bis 20 sagt er, befiehlt er der Gemeinde in Ephesus, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Amen. Wer möchte gern voll des Heiligen Geistes werden? Amen. In einer Zeit, die so verworren ist, in einer Zeit so voller Lügen, wir brauchen den Heiligen Geist. Amen. Aber das ist immer so leicht gepredigt. Pastor, wie geht das denn praktisch? Hier steht es. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das Geheimnis der gesungenen Psalmen. Das heißt, die Psalmen sind hochemotional. Die Psalmen berühren auch alle unsere Gefühlslagen. Das Ziel unserer Predigt, wir haben ja immer ein Ziel, ne, wenn wir eine Predigtreihe machen. Wir wollen euch ja so ein bisschen, ne, ein böses Wort ist manipulieren. Ne? Wir wollen euch ein bisschen, ich will mal sagen, motivieren. Vielleicht werdet ihr ja durch diese Predigtreihe die Psalmen jetzt mal öfter lesen. Das wäre doch toll. Oder singen. Und wenn ihr das tut, dann gibt es immer so Rücksprachen. Wir sagen, oh, Pastor, ich habe das jetzt mal gemacht, ich habe mal das Alte Testament gelesen. Ich habe die Psalmen, aber das ist ja hochbrutal, ne? Auch schon mal erlebt. Und gerade die Psalmen, sie spielen die gesamte Klaviatur der menschlichen Gefühle durch. In den Psalmen findest du Freude, Amen, Jauchzen, Halleluja, aber auch Wut, wow, echt? Hass, Zorn, Rache, Bitterkeit, Trauer, Depression, nein, danke, Pastor, ich lese doch lieber nicht die Psalmen. Nicht wahr? Wieso sind da so ungeistliche Gefühle in den Psalmen? Dann gibt es ja die sogenannten Klagepsalmen. Kennt ihr die? Das ist so wie beim Jahrmarkt auf der Achterbahn. Ne? Habt ihr schon mal Achterbahn gefahren? So geht es ganz tief runter und dann geht es wieder hoch. Ne? So ist das auch bei den Klagepsalmen. Ne? So, oh, ich vergehe, ich habe so viele Probleme, aber dann das große Halleluja am Ende. Halleluja. Aber es gibt auch zwei Klagepsalmen ohne Happy End. Kennst du die? Das ist Psalm 88, Vers 19. Das war der von dem berühmten Lobpreisleiter Hemann. Kennst du den? Der war nicht Lobpreisleiter im Akko, der war Lobpreisleiter vor der Bundeslade. Wow. Ne, Hemann. Der klügste Mann gleich nach Salomo. Absolut weise. Und irgendwann ist sein Leben total zusammengebrochen, wie ein Kartenhaus. Wir wissen nicht, was es war. War es Krankheit? War es Depression? Und weißt du, was der letzte Vers ist vom Psalm 88? Da sagt er, Gott, du hast gemacht, dass alle meine Freunde mich verlassen haben. Du hast mich verlassen und mein einziger Freund ist die Dunkelheit. Wow, das steht in dem Psalm. David schreibt im Psalm 39, Vers 14, Gott, lass mich noch einmal in Ruhe. Quäle mich noch einmal nicht, dass ich in Ruhe sterben kann. Bruder Michel, ich habe noch nie einen Lobpreisleiter in Deutschland kennengelernt, der diese Verse vertont hat, nicht wahr? Das Lied gibt es nicht wahr? Nico hat auch noch nicht komponiert, nicht wahr? Wenn ich Pastor wäre und meine Lobpreisleiter würden mir so ein Lied präsentieren, direkt gestrichen, ne? Direkt zensiert, ne, Christine? Warum lässt Gott zu, dass sowas in seinem Wort steht? Klage. Das ist mein Vorschlag. Ich meine, ihr habt ja selber den Heiligen Geist, aber mein Vorschlag, meine Erklärung wäre, Gott ist so verliebt in dich, so wie ich in meine Frau, Und noch intensiver, dass er sagt, Baby, lieber klagst du mich an und lieber schimpfst du mit mir, als dass du ausziehst. Bleib bei mir. Amen. Gott, er berührt alle unsere Gefühle. Timothy Keller schreibt in seinem Buch, Jesus hat alle Anfechtung, alle Trauer, alles, was ihn bewegt hat, hat er durchgebetet durch Gottes Wort. Dem Satan begegnet er durch Gottes Wort. Am Kreuz betet er Gottes Wort. Jesus zeigt uns im Vater unser, was wir beten sollen. Aber das Buch der Psalmen zeigt uns, wie wir beten sollen, auch in den Höhen und Tiefen unserer Gefühle. Die Psalmen berühren nicht nur die Tage eines Christen, wenn die Sonne scheint. Die Psalmen sind auch in den dunklen Tagen unser Weggefährte. Mit den Psalmen beten wir nicht nur eine Art Gebetstechnik, sondern Dietrich Bonhoeffer sagt, wer die Psalmen betet, der betet mit dem leidenden Christus zusammen. Jesus, er hat nicht nur die Psalmen gekannt und gebetet, er hat allen Schmerz durchlebt, den wir auch durchleben. In Hebräer 5, Verse 7 und 8 heißt es, er hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann. Und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, gehorsam. Und später heißt es im Hebräerbrief, er litt, damit er auch mit denen sein kann, die leiden. Wenn wir die Psalmen beten, dann beten wir mit dem Leidenden zusammen. Nun, das war meine Einleitung. Jetzt kommen wir eigentlich zu der Predigt, Psalm 22. Sorry, heute dauert es etwas länger, aber ich versuche, mich kurz zu fassen. Die Verse 2 und 3 spiegeln den tiefsten Schmerz, den Jesus mit dir teilt. Den Schmerz, der Gott verlassen hat. Der Psalm 22 ist ein mysteriöser Psalm. Er ist ein prophetischer Psalm. David schreibt hier, so wie dieser Apologet beschreibt, 22 Gefühlsschattierungen, die Jesus am Kreuz durchgemacht hat. Es kann kein Zufall sein. Dieser Psalm ist ein mysteriöses Wunder des Heiligen Geistes. Im Psalm 22, Verse 8 und 9 lesen wir von dem Schmerz, den Jesus durchgemacht hat, den Schmerz des Spottes. Wer kennt es nicht, verspottet zu werden? Dort heißt es, alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn. Hat er Gefallen an ihm? Wer hat es nicht erlebt? Aha, du bist Christ. Warum leidest du dann? Warum bist du arbeitslos geworden? Warum bist du krank geworden? Hat dein Gott dir nicht geholfen? Wer hat es nicht erlebt? Es ist fast wortwörtlich das, was Jesus erlebt am Kreuz in Matthäus 27, 41. Sogar die Hohepriester, selbst alle übrigen, sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Anderen hat er geholfen. Aber sich selber kann er nicht retten. Jesus teilt unseren Schmerz des Spottes, der Geringschätzung, die wir erleben. Und natürlich auch der körperliche Schmerz, den Jesus erleidet am Kreuz. Alles wird 1000 Jahre vorher durch David, durch den prophetischen Geist, wird es bis ins Detail beschrieben. Im Psalm 22, 15, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Technik, die klug ausgeklügelte Foltertechnik der Römer, war David noch unbekannt. Damals war die Todesstrafe die Steinigung, aber nicht die Kreuzigung. Die Römer konnten dich so technisch ausgefeilt kreuzigen, dass du nach einiger Zeit alle deine Muskeln versagt haben und ein Gelenk nach dem anderen ausgekugelt wurde. Ein unbeschreiblicher Schmerz, den Jesus erlitt. Beschrieben 1000 Jahre vorher, bevor es überhaupt diese Foltertechnik gab. Vers 16, meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton, meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Es war eine Technik des Durstes, übermäßiger Durst. In Johannes 19, 28 sagt Jesus, mich dürstet. Und dann Vers 17, meine Hände und meine Füße, sie haben sie durchgraben. Der Prophet Zacharja 12, 10 sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Was für unglaubliche Schmerzen, vorausgesagt 1000 Jahre vorher. Aber der schlimmste Schmerz, den Jesus durchgemacht hat am Kreuz, war nicht der körperliche Schmerz, war nicht der psychische Schmerz, dass alle seine Freunde, alle seine Jünger ihn verlassen hatten. Von ferner abstanden sie. Er starb Mutterseelen allein. Nein, auch das war nicht der schlimmste Schmerz. Der schlimmste Schmerz ist das, was unser Predigtext ist. Gott, mein Gott. Merkst du, dass er ihn nicht mit dem Namen anredet, wie er ihn sonst anredet? Jesus nennt Gott normalerweise Abba, Vater. Jesus, in dem Moment seines Todes, erlebte die völlige Gottverlassenheit. Erlebte das, was viele von uns erleben, dass sein Gebet im Garten Gethsemane nicht erhört wurde. In Jesaja 59, Vers 1 und 2 heißt es, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht taub geworden, sodass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Das ist die Konsequenz von Sünde. Jesus hatte diese Konsequenz nicht verdient, weil er ist der Einzige, der ohne Sünde war. Aber in dem Moment erlebt er das, was wir im 2. Korinther 5 sehen. Er, der ohne Sünde war, wurde für uns zur Sünde gemacht. In dem Video habe ich gesagt, es ist der süße Tausch am Kreuz. Er, der ohne Sünde war, er, das reine Taschentuch, er wurde zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Psalm 22, Vers 7 sagt er, ich bin ein Wurm. Wow, wir haben gerade die Predigtreihe, die 7 Ich-Bin-Worte. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin die Auferstehung des Lebens. Hier sagt er, ich bin ein Wurm. Sehen wir hier am Kreuz den Tausch, den süßen Tausch, den er mit mir, den er mit dir gemacht hat. Und all das ist 1000 Jahre vorher vorausgesagt. Das heißt, Gott weiß um unseren Schmerz schon im Voraus. Das ist der Trost. Dass auch wenn wir gerade durch Leid gehen, auch wenn wir die Frage nach dem Warum stellen, so wie Jesus sie gestellt hat, Gott weiß und Gott ist in Kontrolle, auch wenn ich nicht in Kontrolle bin. Amen. Das ist die erste Lektion. Die zweite ist, ich kann alle Gefühle, kann ich durchbeten durch Gottes Wort, durch die Psalmen. Aber das dritte ist, das ist keine esoterische Technik. Du musst nur meditieren, du musst nur Abracadabra sagen und dann wird es dir besser gehen. Das ist alles Technik, das ist alles kalt. Nein, wir beten mit Jesus zusammen, sagt Dietrich Bonhoeffer. Ich würde gerne bitten, dass das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommt und ich komme zur Zielgerade. Aristoteles war der felsenfesten Meinung, dass ein Mensch niemals Freund sein kann mit dem Gott oder mit den Göttern. Weil Aristoteles hat gesagt, es gibt 4 verschiedene griechische Worte für Liebe. Die Bibelstudenten unter uns wissen das, nicht wahr? Da ist die Agape, da ist der Eros, da ist die Phileo-Liebe, das ist Storge, die familiäre Liebe. Und er sagt, bevor man eine tiefe Freundschaft, also als Menschen haben kann, muss man diese Agape-Liebe, die sagt, ich sehe dich, ich sehe du bist es, mit dem ich befreundet bin. Und die Vorform ist die Phileo-Liebe. Das ist, wenn Freundschaften entstehen. Dann heißt es nicht, man sieht den anderen, sondern man sieht etwas anderes und man merkt, man ist miteinander verbunden. Und man sagt ganz erstaunt, auch du. Ne, man hat so seine Lieblingslieder und man merkt, der andere, mit dem man sich gerade befreundet, ach, du liebst auch dieses Lied. Oder man hat das gemeinsame Lieblingsspeisen oder man hat die gemeinsamen Vorlieben und man sagt, auch du. Oder man hat das gleiche Leid durchgemacht. Auch du. Und man nähert sich an. Und Aristoteles hat gesagt, man kann sich nur mit Gleichwertigen, Gleichgestellten kann man sich befreunden, bevor man zu dieser Eros-Liebe, zu dieser romantischen Liebe kommt. Erst kommt das auch du, dann kommt das du. Und deswegen sagt Aristoteles, weil die Götter sind apathisch. Sie sind unbewegt von Leid. Die Götter kennen kein Leid. Deswegen sagt Aristoteles, man kann niemals Freund mit Gott sein oder mit den Göttern. Und deswegen ist Jesus der Einzige, der Leid durchgelebt hat, jede Sentenz des Leides kennt, was du gerade durchmachst. Und deswegen können wir sagen, wir sind Freund Gottes. Nur durch Jesus ist das möglich, weil er uns eins geworden, mit uns gleich geworden ist, weil er jeden Teil des Schmerzes durchgegangen ist. Und ich möchte gern, dass du dich einladen, deine Augen zu schließen, wenn du möchtest. Und ich möchte dich gerne einladen, auch mitten in dem Schmerz vielleicht, den du gerade durchgehst und fragst, wo ist Gott in meinem Leben? Möchte ich dir heute zurufen, Jesus ist der einzige Gott, der Mensch geworden ist, der jedes Leid mit dir geteilt hat und deswegen ist er dir ganz nah und er möchte gern Navigator, Herr werden in deinem Leben und dich hindurch navigieren durch das Leben und durchs Leid, das du gerade durchmachst. Und während wir unsere Augen geschlossen haben, möchte ich dich gerne einladen, wenn du sagst, Jesus Christus, ich verstehe, du bist mir nahe, auch in dem Leid, das ich gerade durchmache, ich lade dich ein in mein Herz. Jesus sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Jeder, der mir die Tür auftut, zu dem werde ich einkehren und werde mit ihm das Mahl feiern. Und wenn du sagst, ich möchte Jesus einladen in mein Herz, ich möchte ihn an das Steuer meines Lebens lassen, ich möchte sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld, leite mich durch mein Leben, öffne gerade jetzt deine Hand an deinem Platz als ein Zeichen für den Himmel. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Öffne gerade jetzt deine Hand an deinem Platz und dann wollen wir gemeinsam das Gebet eines Kindes beten. Und wer möchte, kann jetzt aufstehen und jeder, der diese Entscheidung schon getroffen hat, vielleicht vor einigen Jahren, wir wollen gemeinsam laut beten. Und wir sagen zusammen, lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld, reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Retter. Dir will ich folgen, mein Leben lang. Zusammen sagen wir, Amen. Lass uns Jesus noch mal einen Applaus geben. Amen. 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 Wer dieses Gebet heute das allererste Mal gebetet hat,
Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Amen.
Das ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen konntest. Und wir laden dich ein, gleich mit unseren Leitern am Ende des Gottesdienstes noch zu sprechen, damit wir dir den nächsten Schritt zeigen.